Ja, zu unserer alljährlichen Pfingströste hatten wir dieses Jahr das Thema David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Predigt daraus, beziehungsweise auch den Text daraus, habe ich mitgebracht. Und der geht über David und Batseba. David und Batseba und das Thema David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da kann man sich natürlich zu Recht fragen, was das denn diese Geschichte, die uns ja bestimmt bekannt ist, mit dem Herzen Gottes zu tun hat. Aber das Genau das wollen wir heute betrachten. Dazu lese ich zunächst den ersten Teil des Textes, und zwar 2. Samuel, das ganze Kapitel 11. 2. Samuel 11. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten in Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach: Ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen: Ich bin schwanger geworden. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen: Sende mir Uria den Hethiter. Und Joab sandte Uria zu David. Und als Uria zu ihm kam, fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe. Und David sprach zu Uria: Geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uria das Haus des Königs verließ, folgte ihm ein Geschenk des Königs. Aber Uria legte sich vor der Tür des königlichen Hauses bei allen Knechten seines Herrn schlafen und ging nicht in sein Haus hinab. Als man nun David berichtete, Uria ist nicht in sein Haus hinabgegangen, da sprach David zu ihm: Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uria aber sprach zu David: Die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf, und mein Herr, Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Und David sprach zu Uria: So bleibe heute auch hier, morgen will ich dir einen Auftrag geben. So blieb Uria an jenem Tag und am folgenden Tag in Jerusalem. Und David lud ihn ein, vor ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn trunken. Er ging aber am Abend gleichwohl hin, um sich auf einem Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen, und ging nicht in sein Haus hinab. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber so in dem Brief: Stellt Uria voran, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uria an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids, und auch Uria der Hethiter kam um. Hierauf ließ Joab dem David den ganzen Verlauf des Kampfes melden, und er gebot dem Boten und sprach: Wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes erzählt hast, und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht: Warum seid ihr zum Kampf so nah an die Stadt herangekommen? Wisst ihr nicht, dass man von der Mauer herabzuschießen pflegt? Wer erschlug denn Abimelech, den Sohn Jerubbeschets? Warf nicht eine Frau den oberen Stein in einer Handmühle von der Mauer, sodass er in Thebez starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer herangekommen? Dann sollst du sagen: Auch dein Knecht Uria, der Hethiter, ist tot. Und der Knecht ging hin, und er kam und berichtete David alles, was ihm Joab aufgetragen hatte. Und der Bote sprach zu David, die Leute waren stärker als wir und machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld. Wir aber drängten sie zurück bis vor das Tor. Und die Schützen schossen von der Mauer auf seine Knechte, so dass etliche von den Knechten des Königs umkamen. Und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sprach David zu den Boten, sage zu Joab, lass dich das nicht anfechten, denn das Schwert tötet bald diesen, bald jenen. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihn ermutigen. Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Wir wollen noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Was wir gerade gehört haben, ist ja eigentlich fast wie ein Krimi. Die Winterzeit ist vorbei und das war damals für die Könige das Zeichen, jetzt sollten wir weiter Krieg gegen unsere Feinde führen. War damals ganz normal. Sobald der Winter vorbei war, ging es wieder los. Auch David und sein Volk zogen nun gegen die Ammoniter aus. Aber dieses Mal war eben etwas anders. David zog dieses Mal eben nicht mit aus. Er schickte Joab, seinen Heerobersten, und blieb aber selber zu Hause. Wir sehen also, dass irgendetwas, was auch immer es sein mag, den David geritten hatte, dass er dieses Mal nicht mit auszieht und er darum sehr viel Zeit in seinem Palast verbringen konnte. Das war allerdings auch sehr viel Zeit für Dummheiten. Und im Übrigen gilt das auch für uns heute. Wenn wir uns in eine ungesunde Bequemlichkeit begeben, passieren dort meistens irgendwelche Sünden, die im Kopf anfangen und dann in die Tat umgesetzt werden. Beim David zumindest war das hier so. Und so kam es, dass er halt auf dem Dach stand und seine Augen auf eine gut aussehende Frau fielen. Bathseba. Die Bathseba badete im Pool auf dem Nachbargrundstück und das nun vermutlich auch nicht in einem vernünftigen Badeanzug. Und so klebte David seinen Blick fest. Und dann fing es an zu rattern. Und immer wieder dachte er daran, bis er dann doch endlich mal nachfragt, wer ist denn diese Frau? Ah ja, Bathseba, die Frau des Uriah. Mist, verheiratet. Doch bei David ist das alles schon so weit vorangeschritten im Kopf, dass ihn das auch nicht mehr abhält, seine bösen Gedanken in die Tat umzusetzen. David, der eigentlich zu seinen Männern draußen aufs Schlachtfeld gehört, geht jetzt einem seiner treuesten und loyalsten Soldaten fremd. Die Bibel beschreibt das sehr nüchtern mit, er lag bei ihr. Das heißt, dass sie tatsächlich Geschlechtsverkehr hatten. Und der bleibt nicht ohne Folgen, zumal ich mir habe sagen lassen, dass wenn sich eine Frau gerade von ihrer Unreinheit gereinigt hat, also 7 Tage nach ihrer Regel, dass die da wohl am fruchtbarsten sein sollen. Es bleibt also nicht ohne Folgen. Bathseba ließ es dem David kurz und knapp sagen, ich bin schwanger. Das klingt vielleicht im ersten Moment ganz normal, ist halt der Lauf der Dinge, dass man schwanger wird, wenn man mit einem Mann im Bett war. Jedoch war hier das Ausmaß dafür noch viel höher und viel krasser. Wir lesen dazu in den Mosebüchern Folgendes, einmal im 3. Mose und im 5. Mose. Das will ich euch lesen, 3. Mose 20, Vers 10, da steht, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, getötet werden. Und in 5. Mose 22, Vers 22 steht, wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau, die bei dem Mann gelegen hat. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Was heißt das? Beide, David und Bathseba, sind jetzt eigentlich des Todes schuldig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der David sich gefühlt haben muss, als er das erfahren hat. Also, dass sie schwanger ist. Damals auf dem Dach des Hauses hatte er sie gesehen. Und dann brannte in ihm ein Feuer auf und er löschte seine Gier. Und es musste ja so kommen. Und jetzt musste er sterben vor dem Gesetz des Herrn. Das wusste er, aber daran wollte er jetzt in dem Moment halt auch nicht denken. Es hatte doch keiner gesehen. Nur, wie bekommt man jetzt die Schwangerschaft erklärt? Vielleicht kennt ihr das. Man weiß, dass man richtig Mist gebaut hat, dass man sich versündigt hat, aber man blendet es irgendwie aus, weil man es nicht wirklich wahrhaben will, dass es wieder passiert ist, dass man wieder gesündigt hat. Und hier muss jetzt David sehen, wie er die Kuh vom Eis bekommt. Und da lesen wir in Vers 6, da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen, sende mir Uriah, den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Hier beginnt jetzt also eine Odyssee der Vertuschung. David versucht mit allen Mitteln, den Uriah in das Bett seiner Frau zu bekommen. Und dabei versucht er es noch ganz scheinheilig, indem er sich nach Joabs Wohlergehen erkundigt und ihm dann einen ruhigen Abend gewährt. Geh doch in dein Haus und wasche deine Füße. Es hatte eine Bedeutung, wenn man das damals gesagt hat. Das Füßewaschen erfolgte immer vor dem Zu-Bett-Gehen. Und für einen Soldaten wie Uriah bedeutete das in dem Fall ungefähr so, als würde David sagen, wie geht's Joab und meinem Volk da draußen auf dem Feld? Gut? Sehr schön, guter Soldat. Dafür darfst du jetzt nach Hause zu deiner Frau ins Bett. Genieße es, deine Frau zu lieben. Das bedeutete das. Genieße es, deine Frau zu lieben. So scheinheilig versuchte David, den Uriah zu beeinflussen. Doch er hatte nicht mit der unheimlich großen Loyalität seines Soldaten gerechnet. Der sich dachte, unsere Soldaten liegen draußen vor der Stadt, gefechtsfertig und ruhen sich aus, um gleich wieder an die Front zu gehen und ich soll daheim bei meiner Frau kuscheln. Das ist nicht fair. Uriah liebte seine Frau sehr, aber er wusste, in wessen Dienst er steht und wollte auf keinen Fall seinen König und seine Kameraden im Stich lassen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass er geahnt hat, dass David vielleicht was mit Bathseba hatte. Und so legte er sich zu seinen Kameraden ins Feldbett und ging nicht nach Hause zu seiner Frau. Damit war Davids erster Versuch fehlgeschlagen. Und natürlich fragt er direkt nach, warum er dies denn getan hat. Und hier ist mir dann noch was beim Uriah aufgefallen. Was er nämlich hier dem David antwortet, lässt erkennen, dass er nicht nur David und seinem Volk gegenüber loyal war, sondern dass er auch gläubig war an diesen einen Gott. In Vers 11 lesen wir, Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda halten sich in Hütten auf, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen, so wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Die Lade, das Allerheiligste, nennt Uriah hier an erster Stelle. Man kann jetzt nicht genau sagen, wo die Bundeslade genau zu der Zeit stand, denn es gibt biblisch gesehen Hinweise dafür, dass sie bei der Armee auf dem Schlachtfeld stand, kann man im 1. Samuel 4 und 14 lesen, oder halt auch, dass sie in Jerusalem in der Stiftshütte war, wie man im 2. Samuel 6 lesen kann. Beides kam halt vor im Leben Davids, ist jetzt halt... Man kann es jetzt halt nicht sagen, wo die Bundeslade zu dem Zeitpunkt war. Fakt ist aber, dass sie wohl in einem Zelt stand. Also an einem Ort, wo sie nicht den Anschein hat, einen festen Punkt bzw. ein festes Zuhause zu haben. Und für Uriah war dieser Zustand zwar für diese Jahreszeit irgendwie normal, denn im Sommer zogen die Könige ja aus und für Israel gab es ja auch Momente, wo sie die Lade mitgenommen haben. also als Zeichen für Gottes Beistand. Aber Uria wusste eben auch, dass das der Lade, also letztendlich Gott selbst, nicht würdig war. Und so sagte er zu David, das Allerheiligste, die Lade und auch meine Leute sind in so einem rastlosen und heimatlosen Zustand. Und ich soll mich daheim bei meiner Frau ausruhen und einen schönen Abend verbringen? Das kann ich nicht. Und er sagt noch viel mehr zu David. Er sagt, so wahr du lebst und deine Seele lebt. Das heißt, so wahr wir beide an unseren Gott glauben und beide wissen, dass dies sich meinen Kameraden, aber vor allem Gott gegenüber, nicht geziemt. Ich tue das nicht. Als ich verstehen durfte, was der Uria hier eigentlich dem David sagt, also was für eine Tragweite das hat, dass er David eigentlich auf Gott verwies und ihm eigentlich ins Gewissen redete, da merkte ich auch, wie verdorben David eigentlich wirklich darauf reagierte. Wisst ihr, an diesem Punkt hätte der David zumindest innerlich wenigstens einlenken können. Wenigstens innerlich. Er hätte einlenken können und Gott seine Sünden bekennen. Er hätte in sein Kämmerlein gehen können und Gott bekennen, ich habe gesündigt und eigentlich bin ich des Todes schuldig und Uria hat es mir gezeigt und er hat recht. Und er hätte Gott um Rat fragen können, wie es jetzt weitergehen soll, nachdem er seine Sünde bekannt und Buße getan hat. Doch was macht David stattdessen? Er merkt, dass Uria recht hat und dass es alles andere als unsinnig ist, was er sagt. Er merkt, dass Uria nicht mit Überredung seines Verstandes nach Hause ins Bett seiner Frau zu bekommen ist. Und so versucht er halt, seinen Verstand zu trüben. Er lädt ihn auf ein Gastmahl ein und macht ihn betrunken. In der Hoffnung, er würde dann in seinem Delirium zu seiner Frau gehen. Und hier können wir schon etwas erkennen, was in Davids Kopf vorging. Wir lesen es in Vers 12. Da steht, so bleibe heute auch hier, morgen will ich dir einen Auftrag geben. Wisst ihr, was der Auftrag war nach dieser Nacht für den Uria? Er sollte Joab einen Brief überbringen, in dem stand, dass er Uria an vorderste Front stellen soll, wo er definitiv sterben soll. Das heißt, für David war dieser Versuch, den Uria betrunken irgendwie in das Bett seiner Frau zu bekommen, die letzte Möglichkeit, sich irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, ohne den Uria zu beseitigen. Anders gesagt, dachte sich David, naja, wenn das mit dem Betrunkensein nicht klappt, dann muss er halt weg, dann muss er sterben. Aus der Bergpredigt wissen wir, dass bei Gott Mord schon bei dem bösen Gedanken an seine Mitmenschen anfängt. Und so müssen wir hier feststellen, dass David den Uria eigentlich schon hier in seinem Kopf umgebracht hat. Und so kam es, wie es kommen musste. Uria ging nicht ins Haus seiner Frau und so schrieb David den Brief an Joab, wo drin steht, dass Uria sterben soll. Und der arme Uria, dem es wichtig war, Gott und seinem gläubigen König zu gehorchen und treu hinter ihm zu stehen, der wurde völlig verkadert zum Überbringer seines eigenen Mordbefehls. Wir sehen hier ganz deutlich, wie tiefgreifend ekelhaft Sünde ist. Und wozu sie auch imstande ist. Gott hatte dem David durch Uria ganz viele Winks mit dem Zaun vollgegeben. Und David überlegt weiterhin, wie er seine eigene Sünde verdecken kann. Und geht dabei sogar über Leichen. Und das Schlimme ist, er merkt es nicht mal. Er merkt es in dem Moment nicht mal. Er hält sich die Augen zu vor seinem schlechten Gewissen und malt sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. Und dafür muss ein für diese Sache Unschuldiger sterben. Ich hoffe, ihr merkt, wie schlimm und wie weitgreifend die Entscheidungen sind, die David hier fällt. Und mir ging es so, dass man regelrecht Ekel davor empfindet, wenn man sich das direkt vor Augen hält, was der David hier macht. Aber David ist im blinden Eifer und er merkt nichts. Daher halt immer noch versucht es, seine Schandtat zuzudecken. Und so passiert das, was passieren sollte. Uria stirbt im Gefecht Und dann auch noch in einer ziemlich dummen Kriegsaktion. Die Soldaten drängen die Feinde zurück zu den Stadtmauern und kamen dabei so nah an die Mauern heran, dass die Feinde oben von der Mauer ihre Steine und Pfeile auf das Volk schossen. Und so kamen halt einige um, die halt nur gerade ganz vorne standen, inklusive Uriah. Und die Aktion war deswegen dumm, da es in der Vergangenheit schon öfters mal solche Situationen gab. Ich denke mal, es ist völlig normal, dass man von der Mauer schießt. Das lesen wir auch in Vers 20. Und somit hat Joab als Herr Oberster eigentlich einen Fehler gemacht, als er seine Leute direkt an die Mauer rangeschickt hat. Und das wusste er auch. Und deshalb gab er seinem Diener genaueste Anweisungen, wie er dann dem David den Kampfesverlauf melden soll. Er sollte sagen, was passiert ist, und wenn David anfängt, mit den Augen zu rollen und zu schelten, wie man denn so blöd sein kann, so nah an die Mauer heranzukommen, wo man doch weiß, dass in Thebes auch noch eine Frau den König erschlagen hat. Dann sollte der Diener dem König melden: Nur sieh mal, wenigstens ist der Uriah dabei gestorben. Und dein Auftrag in deinem Brief, der ist wenigstens dadurch in Erfüllung gegangen. Ich lese nochmal Vers 23 und 24. Jetzt merkt man deutlich auf, wo David vermutlich anfangen wollte, mit den Augen zu rollen und anfangen zu schelten. Also Vers 23 und 24. Und der Bote sprach zu David: Die Leute waren stärker als wir und machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld. Wir aber drängten sie zurück bis vor das Tor. Und die Schützen schossen vor der Mauer auf seine Knechte, so dass etliche von den Knechten des Königs umkamen. Und auch dein Knecht Uriah der Hethiter ist tot. Als der Knecht den Uriah erwähnt, wird David wahrscheinlich dann wenigstens aufgehorcht haben. Ja, wenigstens hat das geklappt. Und David ist immer noch im Blindflug der Sünde und reagiert nun völlig gleichgültig gegenüber den ganzen anderen Toten. Ja, wo gehobelt wird, fallen halt Späne. Das passiert nun mal im Krieg, dass Leute sterben. Jetzt macht sie halt ganz platt und dann geh hin in Frieden. Und so endet der Krimi am Ende von Kapitel 11 mit der Geburt seines unehelichen Sohnes. Und der letzte Satz dieses Kapitels zeigt uns noch einmal auf, was eigentlich über diesem ganzen Kapitel stehen muss. Vers 27b. Aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Davon sieht man jetzt nicht wirklich viel. Inwiefern steht diese Geschichte denn im Einklang mit dieser Bezeichnung? Das ist eine berechtigte Frage. Und eben genau durch diese Geschichte werden wir in unserem ganzen Denken von einer falschen Annahme wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war er. Das heißt aber nicht, dass er ein sündloser Mann war. Halten wir fest, und das ist mir eigentlich das Wichtigste an diesem Kapitel, ein Mann nach dem Herzen Gottes fällt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes sündigt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist genauso des Todes schuldig wie jeder andere Mensch auch. Denn er fällt hinein in Sünde und er treibt es dann dort am schlimmsten. Ich denke, wir kennen das alle, egal ob wir schon lange an den Herrn Jesus glauben, erst frisch dabei sind, oder ob wir eigentlich noch gar nicht unseren Weg mit Jesus gehen, nur mal wissen wollen, wie denn ein Mann nach dem Herzen Gottes auszusehen hat. Wir kennen das alle von uns, wie wir immer wieder in Sünde hineinfallen und uns danach denken, dass es eigentlich ziemlich sinnlos und dumm war. Dass es falsch war, und wenn wir ehrlich sind, machen wir es genauso wie David, wir decken es zu. Wir versuchen es irgendwie zu verstecken. Der Mensch ist nun mal so gestrickt, dass er Schuld am liebsten nicht einsehen mag und verdecken will. Und so dürfen wir nicht auf David herabsehen, weil vielleicht seine Tat in menschlichen Augen schlimmer aussehen mag, als wenn man beispielsweise nur jemanden beschimpft oder über jemanden lästert. Und deshalb wollen wir als ersten Punkt festhalten: Ein Mann nach dem Herzen Gottes fällt und sündigt, dass sich die Balken biegen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes unterscheidet sich in seinem menschlichen Zustand in nichts zu seinem Mitmenschen. Er ist nichts Besseres und er hält sich auch nicht für etwas Besseres. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist ein stinknormaler Mensch, der, wenn es um sündig sein und Sünde tun geht, alles mit jedem anderen Mensch genauso gemeinsam hat. Was ist aber anders am Mann oder am Mensch nach dem Herzen Gottes? Und das lesen wir weiter im Text ab Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und er nährte es, so dass es bei ihm und bei seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken, und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Hier sehen wir jetzt, wie der Prophet Nathan ins Spiel kommt. Der spurtet im Übrigen nicht sofort los zu David und hält ihm seine Sünde vor, sondern er wartet, bis der Herr ihn sendet. Nun ist der Tag da und Nathan erzählt dem David das bekannte Gleichnis von dem armen und reichen Mann mit vielen Schafen und dem einen Lamm. David war ja nun als kleiner Hirtenjunge groß geworden und wusste, woher er kam. Und ich denke, daher kam auch, dass er gerade bei so einer Geschichte ein sehr mitfühlender und emotionaler Mensch war. Nur zu verständlich war auch, dass er durch diese Geschichte maßlos zornig wird. Denn das Verhalten des reichen Mannes ist einfach zu absurd ungerecht. Und dann kommt der berühmte Satz von Nathan: Du bist der Mann. Das sitzt. Du bist der Mann. Und dann kommt die volle Breitseite von Vorwürfen durch Gott. Er hatte ihm alles geschenkt, hatte ihn vor seinen Feinden errettet, sogar vor dem Feind Saul, der mal eigentlich so für ihn war. Gott hatte ihm Erfolg in den Kämpfen geschenkt und hatte ihn sogar in der Ehe gesegnet. Kurz gesagt, Gott hatte ihm alles geschenkt. Und selbst wenn was gefehlt hätte, dann hätte Gott ihm das auch noch gegeben. Und David, der war damit nicht zufrieden. Er verachtete mit seinem Ehebruch und Mord nicht einen Teil des Gesetzes oder ein bisschen Gott. Nein, er verachtete alles. Er verachtete Gottes Wort und damit alles, worauf eigentlich sein ganzer Segen bisher aufbaute. Gott hält ihm vor und benennt ganz genau die Sünde, die er getan hat. Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Ja, in dem Satz können wir auch sehen, dass wir Gott nichts vormachen können. David hätte jetzt freilich sagen können, dass er ihn ja gar nicht umgebracht hat. Das waren doch die Ammoniter. Ich war hier im Palast. Also ganz so, wie wir es heute eigentlich gerne tun und uns dumme Ausreden suchen, um ja nicht uns eingestehen zu müssen, dass wir eigentlich der Ursprung dieses oder jenen Übels waren. Nein, der Gott sagt zu ihm, du hast ihn mit dem Schwert erschlagen. Es ist das Gleiche, sei es durch die Hand der Ammoniter oder durch deine eigene. Und wie schon gesagt, kommt dann die ganze Aufzählung, was Gott ihm alles geschenkt hatte. Ja, eigentlich, dass Gott ihm alles geschenkt hatte und er damit nicht zufrieden war. Wir sehen also, wie Gott den David unter sein Gericht nimmt. Er zeigt ihm, wie er vor Gott dasteht, als ein Nichtsnutz, ein Blender, ein Heuchler, ein Betrüger, ein Mörder, zusammengefasst als ein Mensch, der den Tod und die Hölle verdient hat. Und David? David kann auf 1000 nicht eins antworten. Ja, wenn Gott uns vor Gericht zieht, dann können wir ihm nicht ausweichen, sondern dann wird Klartext geredet. Und da kommen wir nicht mit einem blauen Auge davon. Nein, wenn Gott an uns Gericht übt, da erkennen wir unsere ganze Verlorenheit. Da erkennen wir Gott, der in seinem Wort und Gesetz uns alles sagt, was wir tun und lassen sollen. Und da erkennen wir, dass unser Ich, unser Leben und alles, was dazugehört, nicht im geringsten Fitte zu Gott passt. Und auch der David erkannte das. Und so konnte er nur noch gesenkten Hauptes stammeln, ich habe gegen den Herrn gesündigt. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Seine Situation hatte sich nicht verändert. Er war immer noch der gleiche Sünder wie jeder andere Mensch vorher. Doch er wurde zerschlagen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird von Gott zerschlagen, korrigiert und ins Gericht genommen, sodass am Ende nichts anderes übrig bleibt, als ich habe gegen den Herrn gesündigt. Auch hierin unterscheidet sich der Mann nach dem Herzen Gottes nicht unbedingt von seinen Mitmenschen. Jeder kommt bei ehrlichem, genauen Nachdenken zu dem Schluss, dass der Mensch, so wie er ist, böse und schlecht ist. Jeder merkt, wenn er aufmerksam in die Welt schaut, wie viel Mord, Korruption und Totschlag herrscht. Das erlebe ich auch teilweise bei vielen ungläubigen Arbeitskollegen, dass sie das sehen. Nur verstecken sich die meisten Leute hinter ihrem schön geredeten Ich, welches mir einredet, dass es doch noch viel schlimmere Menschen gibt als mich. Und dann schwemmen sie ihre Gedanken weg mit beispielsweise jedes Wochenende Party und Alkohol oder sei es, dass im Auto oder auf Arbeit immer irgendein Gedudel an sein muss, weil man die Ruhe eben nicht mehr ertragen kann. Ich will damit einfach nur sagen, dass jeder einmal ins Gericht Gottes kommt. Die einen, die mir merken es halt schon eher hier auf der Erde zu ihrer Lebzeit und stammeln vielleicht wie David, ich habe gesündigt, oder sie schieben es ihr Leben lang vor sich her und müssen dann vor Gott stehen und können dann eigentlich auch nur stammeln, dass sie gesündigt haben. Aber dann wird es zu spät sein. Ins Gericht kommt ausnahmslos jeder. Und zerschlagen wird auch jeder. Nur das, was als Drittes kommt, das unterscheidet den normalen Weltmenschen vom Mann nach dem Herzen Gottes. Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat der Herr auch deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird begnadigt. Und das ist eigentlich letztendlich des Rätsels Lösung. David hatte nichts vorzuweisen, außer seine Sünde. Und damit konnte er nun wahrlich nicht prahlen. Gott hatte ihn genau an diesen Punkt gebracht, wo er nicht mehr und nicht weniger sagen konnte, als dass er gesündigt hat. Der Punkt, wo aller Stolz weg musste, wo alle Selbstgerechtigkeit, alle Ichbezogenheit, alles Selbstmitleid und alles Versteckenspielen vor Gott, von Gott zerschlagen werden musste. An diesem Punkt, wo der Mann nach dem Herzen Gottes nur mit leeren Händen vor Gott steht und auch seine Augen nicht zu ihm aufheben kann vor Scham. An dem Punkt, wo er nur sagen kann, jawohl, ich habe es getan. Ich habe gesündigt. Nicht die anderen waren doch eigentlich viel schlimmer. Und an anderer Stelle tue ich ja immer noch viel Gutes. Sondern ich allein habe vor dir, Gott, gesündigt. Nur an diesem Punkt sagt Gott die tröstenden Worte. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Und das unterscheidet den Mann nach dem Herzen Gottes vom Weltmenschen. Der Mann nach dem Herzen Gottes ist allein aus Gnade von seiner Schuld befreit. Jeder, der sich jetzt fragt, warum das denn so schnell gehen kann, dem kann ich eigentlich nur sagen, dass Gott das nun mal so an sich hat. Wem er sich erbarmt, dem erbarmt er sich. Und dann gelten auch keine Bedingungen, dass man doch erst ein besserer Mensch werden müsste oder hier drei Vater unseres, da fünf Ave Marias. Nein, das hat vor Gott keinen Bestand und es wird ja auch nicht mal im Ansatz genügen. Wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt nach seiner großen Barmherzigkeit. So lesen wir es in 1. Johannes 1, Vers 9. Und dann ist es weg. Wie geht es aber zu? Gott ist und bleibt gerecht und er muss doch über die Sünde richten. Im Fall von David geschah das ca. 1000 Jahre später, als Davids Urenkel, Jesus Christus, als Gottes Sohn auf diese Welt kam und das einzig sündlose Leben, wie es von Gott gewollt ist, auf dieser Erde lebte und am Ende dann am Kreuz verblutete um unserer Schuld willen. Er war das Lamm, welches geschlachtet wurde als Sühne für unsere Sünden. Bis hierher klingt das alles bestimmt ziemlich tröstend, aber für den einen oder anderen vielleicht auch ziemlich gewohnt, oder? Jesus starb für unsere Sünden und wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen. Wie schnell passiert es, dass man irgendwann sich daran gewöhnt, dass Jesus unsere Sünde auf sich nahm. Um das zu verhindern, hat uns Gott in seinem Wort noch einen weiteren Teil geschenkt. Und das ist dann der letzte Teil, den wollen wir noch lesen, die Verse 13 bis 25. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und David flehte zu Gott wegen des Knaben. Und David fastete und ging hinein und lag über Nacht auf der Erde. Da machten sich die Ältesten seines Hauses zu ihm auf und wollten ihn von der Erde aufrichten. Er aber wollte nicht und aß auch kein Brot mit ihnen. Und es geschah am siebenten Tag, da starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu sagen, dass das Kind tot sei. Denn sie dachten, siehe, als das Kind lebendig war, redeten wir mit ihm. Und er hörte nicht auf unsere Stimme. Wie viel mehr wird es ihm wehtun, wenn wir sagen, das Kind ist tot. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war. Und David sprach zu seinen Knechten, ist das Kind tot? Sie sprachen, es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was hat das zu bedeuten, was du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Er sprach, als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr, und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo, und der Herr liebte ihn. Und er sandte ihm eine Botschaft durch den Propheten Nathan und gab ihm den Namen Jedidja, um des Herrn willen. Wenn man diesen Teil liest, könnte man im ersten Moment fragen, wie kann das denn jetzt sein? Ich dachte, Gott hat vergeben. Warum so großes Leid noch danach? Hier sehen wir, dass die Sünde, mit der wir durchtränkt sind, vor Gott kein Pappenstiel ist. Es ist kein darüber hinwegsehen, frei nach dem Motto, upsi, kann ja mal passieren. Es ist das, was uns trennt vor Gott, was Gott verunehrt, und darum sind wir auch des Todes schuldig. Und so müssen wir hier anerkennen, dass die Sünden, die wir tun, zwar vergeben sind und Gott uns dafür nicht sterben lässt, aber dass sie unter Umständen Konsequenzen haben. Hier beim König David ist es Leid in der Familie. Und jetzt vor allem, dass das uneheliche Kind sterben muss. Leid in der Familie sehen wir da ja dann später beim Absalom zum Beispiel, der dann eigentlich das wahrmacht. Ich glaube, Absalom war es, dass er auf dem Haus, wo die nickt, dass er auf dem Haus mit einer Nebenfrau Davids ja, Geschlechtsverkehr hatte, vor allen. Nun ja, Leid in der Familie und jetzt aber, dass das uneheliche Kind sterben muss. Es ist viel Leid, das ist wahr. Und doch können wir in unserer Geschichte etwas davon erkennen, wie es zugeht, wenn ein Mann nach dem Herzen Gottes mit den Konsequenzen seiner Sünden zu kämpfen hat. David fleht und fastet und bittet den Herrn, dass er sich anders entscheidet. Dazu lebt er 7 Tage im Dreck, isst nichts, sodass sich sogar seine Diener schon große Sorgen machen, wie er dann wohl erst reagieren würde, wenn er erfährt, dass das Kind tatsächlich gestorben ist. Und Gott, er lässt das Kind sterben. Das war halt die Konsequenz. Und David, der steht jetzt auf und isst, sodass sich seine Diener wieder wundern und fragen, wie er denn nun dazu kommt. Zu trauern, wenn es vielleicht Hoffnung gibt, und weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, als das Kind dann wirklich tot ist. Was geht hier vor in dem Mann nach dem Herzen Gottes? Darauf werde ich aber erst gleich zurückkommen. Denn wichtiger ist vielleicht die Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen, was man denn tun muss, um ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Und die Antwort auf die Frage, die umfasst dann das Thema. Wir haben das Thema zu Pfingsten ja gewählt, weil wir irgendwie sagen wollen, dass es ein Ziel für uns ist, Menschen nach dem Herzen Gottes zu sein oder zu werden. Also, was soll ich tun, um ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden? Die Antwort ist ebenso einfach wie schwer. Gar nichts sollst du tun. Der Herr Jesus hat schon alles für dich getan. Schauen wir uns die Punkte an, die wir hier am David sehen und die wir einfach auch auf unser Leben übertragen können. Der Mann nach dem Herzen Gottes, Punkt 1, fällt. Der Mann nach dem Herzen Gottes wird von Gott zerschlagen und korrigiert, als zweites und als drittes. Der Mann nach dem Herzen Gottes wird vom Herrn Jesus begnadigt. Dass Menschen fallen, sehen wir an uns Tag für Tag. Dazu brauchen wir weder Hilfe noch Beistand Gottes dazu. Wir fallen, weil wir von Grund auf Sünder sind. Das zweite allerdings geschieht dann schon nicht mehr ganz so von uns aus und ganz alleine. Das zweite war nämlich, der Mann nach dem Herzen Gottes wird von Gott selbst zerschlagen. zerschlagen und korrigiert. Hier sehen wir, dass Gott es ist, der handelt. Er hält uns seinen Spiegel vor, sein Wort, sein gutes Gesetz, welches uns zu Boden drückt, ja, welches sogar uns den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken. Ja, dass wir im Lichte der Bibel erkennen, wer wir sind vor Gott und dass wir den Tod verdient haben, auch das wirkt der Herr in uns und auch das muss er bewirken. Er muss uns niederdrücken, er muss uns zerschlagen und alles kaputt hauen, was mit unserer Eigenliebe und Selbstbezogenheit zu tun hat. Das alles muss weg und geht nur über die von Gott geschenkte Selbsterkenntnis vor Gott und dem Ausruf, wie David es tat: Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und selbst dieser Ausruf, dass wir so sprechen, ist letztendlich nichts anderes als Gnade und von Gott geschenkt. Er krempelt uns so um, dass wir nicht anders sprechen können als so: Ich habe gesündigt gegen den Herrn und habe mit meinen Gedanken, Worten und Werken Gott verunehrt, meine Familie vernachlässigt, meine Eltern verunehrt, gemordet, gezankt, gestohlen, war neidisch und gönnte dem anderen nicht sein Glück und all diese Sachen. Gott tut das in uns, dass wir so denken und dann mit nichts, aber auch rein gar nichts vor ihm treten müssen und ihn bitten, dass er uns doch um seines Sohnes willen trotzdem gnädig ist. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Der Mann nach dem Herzen Gottes wird von Gott begnadigt. Dann macht Gott eigentlich das, was er uns so treu in seinem Wort versprochen hat, dass er nämlich unsere Sünden vergibt. Ja, auch dass er die Sünden vergibt, ist voll und ganz umfassend sein Werk. Da ist kein Hinzutun aus Pflichtgefühl oder Dankbarkeit. Er starb für unsere Schuld am Kreuz und sie ist weg und zu 100% bezahlt. Wir können nichts mehr tun und wir müssen auch nichts mehr tun. Wenn wir das anfangen, aus Gottes Gnaden zu durchblicken, was es bedeutet, dann sehen wir auch, wie allumfassend Gottes Werk ist. Er zeigt uns unsere Sünden, zerdrückt unser Ego unter dieser Last und hilft uns durch seine Begnadigung wieder auf. Er macht alles in allem. Und wisst ihr, was er dann auch macht? Er trägt uns auch durch, wenn wir mit den Folgen und Konsequenzen unserer Schuld zu tun haben. Und da sind wir bei dem Punkt vorn. Wir sehen es ja am David. Er geht keineswegs gleichgültig mit dem Tod seines Kindes um. Und es wird ihn sicherlich unendlich geschmerzt haben. Aber er weiß auch, warum es so kommen musste. Und so baute Gott ihm auch in diesem Moment auf. Er tat es, weil er wusste, dass David auch diese Last nicht allein tragen konnte. Und so trug er ihn durch, auch durch das tiefe Tal seiner Sündesfolgen. Und ich denke, so dürfen wir auch den Wochenspruch verstehen. Wandelt als Kinder des Lichts. Er ist das Licht. Die Frucht des Lichts. Er ist die Frucht. Er wirkt es ja an uns. Es ist also keine Aufforderung. Tut das. Er macht es einfach. Ja, er hilft durch. Auch wenn wir mit den Konsequenzen zu tun haben. Und das kann ich euch bezeugen, dass Gott das auch wahr macht. Dass er uns auch heute durchträgt, wenn wir mit Folgen unserer Sünden zu kämpfen haben. Ich fuhr eines Tages nach einer relativ konkreten Sache mit meinem BMW nach Hause und war so auf der Autobahn, wie ich mit einmal bemerkte, dass ich ein sehr lautes Vibrieren am hinteren Teil meines Autos habe. Und so bremste ich auf den Standstreifen ab und wurde dann von einer weißen Wolke überholt. Was war kaputt gegangen? Mein Differentialgetriebe. Und das Öl tropfte auf den Auspuff, daher die Wolke. Als ich einen Bekannten darauf ansprach, dass mein Differential kaputt gegangen ist, ich mal ein neues brauche und so, sagte der: Das habe ich ja noch nie erlebt. Die Dinger halten eigentlich, die gehen nicht kaputt. Meins hat doppelte Fahrleistung und funktioniert wie eh und je. Ich musste also dieses Getriebe austauschen lassen und wurde schlussendlich einen relativ hohen vierstelligen Betrag dafür los. Plus, ich musste mich um ein Ersatzauto kümmern, plus Zeit in der Werkstatt, ihr kennt das vielleicht. Ich wusste, dass ich das selbst zu verantworten hatte. Aber eins durfte ich eben in dieser Zeit auch erfahren. Nämlich, dass ich ruhig werden konnte über diese Sache. Ich denke mal, bei den meisten von uns wird das Geld nicht gerade auf Bäumen wachsen. Und es schmerzte schon ziemlich. Und es war viel Stress, diese ganzen Sachen. Aber auch hier war der Herr treu und half mir halt durch. Ich konnte es einfach so hinnehmen. Sodass ich halt eigentlich bei all dem Ärgerlichen ruhig bleiben konnte. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich habe ein Differential verloren, was soll's. David hat ein Kind verloren, das ist eigentlich viel schlimmer. Aber daran sieht man, Gott macht es auch heute. Wenn wir unter den Folgen der Sünden zu leiden haben, dann trägt der Herr auch dahin durch. Und vielmehr, er dreht auch nach Sünde und Leid nicht den Gnadenstrom ab. Wir lesen, dass nach der Trauer von Bathseba und David den beiden ein neuer Sohn geschenkt wird, der später einmal der große König Salomo sein sollte. Und über den sagt Gott wieder durch den Propheten Nathan, dass er Jedidja heißen soll. Und das heißt, vom Herrn geliebt. Was haben wir doch für einen gnädigen und barmherzigen Gott. Bleibt zum Schluss noch eine Frage. Was ist mit dem unschuldig gestorbenen Kindlein? Oder anders gefragt, was ist heutzutage, wenn andere Leute durch so etwas massiv zu Schaden kommen, nur weil sich ein Mann so verhält? Ist das nicht irgendwie ungerecht? Ja, da sehen wir noch einmal, wie verderblich die Sünde ist. Aber ungerecht von Gott ist es nicht. Denn Gott hat nicht Freude daran, die Leute zu verderben nach ihren Sünden. Sondern er kümmert sich auch noch darum, was mit den Leuten ist, die darunter leiden müssen. Hier in unserer Geschichte war es das kleine Kindlein, welches sterben musste. Doch wusste David ganz genau, wo es ist, wenn er stirbt. Oder wenn es stirbt, also wo das Kind ist, wenn es stirbt. Er sagt in Vers 23, ich werde wohl zu ihm gehen. Und das bedeutet, dass es im Himmel ist. Ja, dass so kleine, unschuldige Kinder in den Himmel kommen. Da eben Jesus auch für sie gestorben ist. Und das darf uns in Zeiten von Abtreibung ein großer Trost sein. Ich habe mal nachgeguckt, wie hoch die Abtreibung in Deutschland war. Allein in Deutschland 2023 waren es 106.213 Kinder. Sie werden in den Himmel kommen. Nun ja. Fassen wir nochmal zusammen, dann habt ihr es geschafft. Wie werde ich denn nun ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was muss passieren? Was muss ich tun, um ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden? Gar nichts musst du tun. Gar nichts kannst du tun und deshalb auch, das ist das Wichtigste, du sollst nichts tun. Du sollst nichts tun, als nur dich unter seine Hand zu beugen und ihm deine Schuld bekennen und ihm sagen, mach mit mir, was du willst, nur sei mir Sünder gnädig. Und dann darfst du erleben, wie barmherzig und treu unser Heiland ist. Er hat auch den David sein Leben lang weiter gesegnet, sodass er am Ende seines Lebens als vor Gott gebrochener, aber begnadeter Mann sagen konnte. Und dazu möchte ich Davids letzte Worte vorlesen. Sie stehen im 2. Samuel 23. Vers 3. Der Gott Israels hat geredet. Zu mir hat der Fels Israel gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient. Aber die Nichtswürdigen sind alle wie weggeworfene Dornen, die man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit Eisen oder Speerschaft, und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Wort. Gott ist treu. Das zeigt er am David und das zeigt er auch weiterhin durch die ganze Bibel hindurch. Und so dürfen wir ihm vertrauen. Egal, ob wir stehen oder fallen oder ob es uns gut oder schlecht geht. Und so dürfen wir getrost das Lied singen. Wir wollen es auch gleich zusammen singen von Samuel Rudigast. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten, drum lasse ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan, muss ich den Kelch gleich schmecken. Der bitter ist nach meinem Wahn, lass ich mich doch nicht schrecken. Weil doch zuletzt ich werd ergötzt, mit süßem Trost im Herzen, da weichen alle Schmerzen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Wir wollen beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du so unendlich gnädig und barmherzig bist. Und dass du uns nicht fallen lässt, obwohl wir eigentlich immer wieder vor dir fallen. Wir haben Not und Elend verdient und wir verfrachten uns immer wieder genau da rein mit unserer Verdorbenheit. Und trotzdem lässt du uns nicht los. Und so zeig uns immer wieder, wo wir fallen und mach du uns zu treuen Nachfolgern, die nichts anderes wissen wollen, als sich geborgen bei dir unterm Kreuz. Ja, Herr Jesus, das kann nur geschehen, wenn du das bewirkst, wenn du das machst. Und darum wollen wir dich herzlich bitten und dich packen bei deiner Verheißung, dass wer zu dir kommt, du ihn nimmermehr hinausstoßen willst. Ja, Herr Jesus, wir loben und preisen dich für deine Treue und Güte und befehlen uns dir, unserem Retter, an. Amen.